Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder bei euch sein dürfen. Habe mich auch wirklich darauf gefreut, hierher zu kommen. Und als ich eben das Lied gehört habe, da dachte ich, ich habe schon öfters gedacht, wenn ich das gesungen habe, der Mann wusste, worum es geht. Er hat es gewusst, besonders auch der letzte Vers. Ja, wir wollen heute gemeinsam, danke, ein Wort betrachten. Und im Text wurde ja verlesen über das erste Kommen Jesu. Die Begebenheit, die wir eben gehört haben, ist uns allen ja bestens bekannt. Und viele von uns haben ja diese sogenannte Weihnachtsgeschichte schon von Kindheit an sehr oft gehört. Doch das birgt ja auch immer die Gefahr, dass wir nicht mehr richtig zuhören. Denn insgeheim breitet sich ja oft der Gedanke aus, dass es da nichts Neues zu hören gibt. So dieses innere Abwinken, das kennen wir ja schon. Aber wenn wir die Geschichte von der Geburt Jesu im Licht der ganzen Schrift betrachten, dann werden wir merken, dass wir vieles noch gar nicht kennen. Und wir erkennen mehr und mehr etwas von dem Reichtum und von der Schönheit der Gedanken Gottes. Und darum sagt der Herr auch, dass ein jedes Wort aus seinem Mund für uns Leben bedeutet. Und darum ruft der Herr in dem heutigen Leitwort zur Predigt den Kindern Gottes durch Jesaja zu: Neigt eure Ohren zu mir und kommt her zu mir, so wird eure Seele leben. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund machen, dass ich euch gebe die gewissen Gnaden Davids. Und das möchte ich einbetten in ein Wort von Paulus. Und durch die ganze Einleitung zog sich das ja auch schon durch. Seht an, liebe Brüder, eure Berufung. Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Dass er zu Schanden mache, was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Dass er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete, das hat Gott erwählt, und dass da nichts ist, dass er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und heute geht es um eine Charaktereigenschaft Gottes, und die wird besonders offenbar anlässlich des Geburtes seines Sohnes Jesus. Es geht um Demut. Wir haben soeben gehört, nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen, sondern was töricht und was schwach ist. Und das Unedle und das Verachtete vor der Welt. Und dass da nichts ist, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen und die Starken und was etwas ist vor der Welt zu Schanden mache. Das sagt uns: Der Glaube an Jesus Christus ist nichts für die Starken und die Klugen. Und er ist nichts für die Schönen und die Reichen. Denn Gottes Wesen ist so grundlegend anders als unsere menschliche Natur. Immer wieder merke ich, wenn ich in der Schrift bin, dass ich den Kopf schütteln muss, wie doch seine Gedanken so anders sind. Und wie ein roter Faden zieht es sich durch die ganze Schrift: Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Alles, was hohe Augen trägt, das kann vor Gott nicht bestehen. Um der Wahrheit willen. Denn aller Stolz basiert auf dem Wort der Lüge Satans. Und darum ist jede Art von Hochmut ein fataler Irrtum. Mehr noch, Der Herr lässt das Stolze nicht nur unbeachtet liegen, indem er das Schwache erwählt, sondern er macht es zunichte, aktiv zunichte. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, ungeachtet dessen, ob wir das glauben oder nicht. Wenn wir nun mit den Worten der Schriftlesung und mit den Worten Jesajas einen Sprung in die irdische Weihnachtszeit unserer Tage machen, dann sehen wir eigentlich vor uns einen gigantischen, glitzernden und lärmenden Jahrmarkt von nahezu globalem Ausmaß. Allein in Deutschland wird in diesem Jahr ein Weihnachtsgeschäft von etwa 120 Milliarden Euro umgesetzt. Alle Medien quellen über von Weihnachtswerbung und auch die Weihnachtsmärkte, die quellen über von Besuchern. Die Menschen essen und trinken, sie kaufen und verkaufen, sie freien und lassen sich freien, sie pflanzen und bauen. Es ist wie in den Tagen Noahs und in den Tagen Lots. Denn die Zeit, in der wir leben, ist die Endzeit. Das Ereignis der Geburt Jesu ist in Tagen überall zu finden. Geschnitzt und verniedlicht im Schnee mit Stall und Krippenidylle, ergänzt um Weihnachtsbaum und Weihnachtsmann. So ist das Bild von Weihnachten zu einer weithin verbreiteten, harmlosen Milieudarstellung geworden, die ganz einfach dazugehört, in der Warmstube, als Symbol für ein romantisches Kuschelfest. Doch in den letzten Jahren mischt sich verstärkt Angst auch unter die Menschen. Angst vor der Zukunft unseres Planeten, Angst vor der Zukunft im Weltgeschehen, Angst vor zunehmender Kriminalität, Angst vor Kriegen und Angst vor Terror. Denn die Weltlage verschlechtert sich zusehends und rasant. Aber im Denken der Welt gibt es keinen Raum mehr für Gott. Und da ist auch keine Spur mehr von Umkehr. Im Gegenteil, es ist auffällig, dass das Wort Gott und auch der Name Jesu aus den Medien und aus dem Wortschatz der Offiziellen in diesem Land nahezu vollständig verschwunden ist. Stattdessen werden in allen Reden der Großen dieser Welt Schlagworte wie Frieden und Menschlichkeit und Menschenrechte, Vielfalt und Toleranz strapaziert. Und flammende Appelle sollen die Menschen auf immer größere Ziele einstimmen. Doch je mehr die vermeintlichen Stärken der menschlichen Wertegemeinschaft heraufbeschworen werden, desto ärger wird die Lage. Denn wir befinden uns auch in der Zeit des Abfalls vor Gott. Die Zeit ist nah, dass der Herr wiederkommt. Und ich habe es ja schon beim letzten Mal gesagt, darum wollen wir uns nicht baden in selbstgerechte Empörung über die Gottlosigkeit um uns, sondern wir wollen uns umso mehr an das halten, was der Herr bereits vor 2000 Jahren verkündet hat, als er sagte, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Denn es geschieht nichts, das in der Schrift nicht vorhergesagt war. Und es geschieht nichts, was Gottes Ratschluss nicht schon lange zuvor bedacht hat, dass es geschehen soll. Apostelgeschichte 4. Und darum wollen wir auch heute unsere Häupter zum Himmel erheben und in die Gedankenwelt Gottes schauen, die er uns in der Schrift hinterlassen hat. Seine Gedanken sind anders. Denn das Ereignis der Geburt Jesu, das in unseren Tagen von der Welt so lärmend gefeiert wird, das geschah in Wirklichkeit fast unbemerkt vor der Welt. Und schon der Beginn der Erdenzeit Jesu stellt so ziemlich alles auf den Kopf, was sich das Volk Gottes unter der Ankunft ihres Christus einst vorgestellt hatte. Gott hatte nach dem Propheten Maleachi ungefähr 400 Jahre nicht mehr zu seinem Volk gesprochen. Und so gab es noch etwas wie eine Erinnerung, so eine religiöse Traditionshoffnung auf einen Messias, überliefert durch die Jahrhunderte. Aber sein Volk dachte stets an einen weltlich geprägten Messias, einen starken König, einen Kriegsmann, einen, der sie in diesen Jahren damals von den Römern befreien sollte. Denn Samuel erzählt uns schon 1000 Jahre zuvor davon. Einst waren sie zu ihm gekommen und verlangten wörtlich einen König, wie ihn alle Heiden hatten, der vor ihnen herzöge und ihre Kriege führte, dass auch sie würden wie alle Heiden. Sie wollten einen modernen und angepassten König, einen Helden, den man vorzeigen kann, einen geistlichen König, den wollten sie nicht. Denn sonst hätten sie einen Nachfolger für Samuel gewollt. Und als dann der Herr zum ersten Mal zur Erde kommt, da passt er nicht in das Bild, das sie sich von ihm gemacht hatten. Aber ist es heute vor seinem zweiten Wiederkommen anders? Nein. Kein Fleisch dieser Welt will einen geistlichen König. Der Herr passt auch heute nicht in unsere natürliche Vorstellung. Und auch unter wiedergeborenen Christen erleben wir das immer dann, wenn sich fleischliches Denken ausbreitet. Unser natürlicher Mensch, der sucht stets nach einem modernen und einem starken Christus. Vielleicht einem Intellektuellen, einen mit Bildungsgraden, einen mit moderner, angepasster Verkündigung. Es sucht vielleicht nach einem Philosophen oder einem Sozialreformer. Jedenfalls, man sucht nach einem, den man vorzeigen kann. Wir wollen keinen, der vor der Welt nichts gilt. Und wir wollen schon gar keinen, dessen man sich schämen muss. Aber was lehrt die Schrift? Das Unedle vor der Welt und das Verachtete, das hat Gott erwählt. Und dass da nichts ist, das er zunichte macht, was etwas ist. Entschuldigung. Und so geschah auch die Ankunft Jesu so gar nicht nach menschlichen Vorstellungen. Als die Zeit erfüllt ist, sendet Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan, Galater 4. Der Vater gibt seinem Sohn einen Leib. Der Herr verlässt seine himmlische Herrlichkeit. Jesus Christus, das Versprechen Gottes, wird Fleisch. Der Schöpfer wird zum Geschöpf. Der Herrscher wird zum Diener. Er kommt nicht in einer Wolke vom Himmel, sondern er kommt in die Welt wie jeder andere Mensch, von einem Weibe geboren. Es gibt keine Privilegien und keinerlei Sonderrechte für ihn, sondern er ist wie jeder andere Jude unter das Gesetz getan. Er kommt nicht in königlichem Prunk und auch nicht als kirchlicher Würdenträger, ganz im Gegenteil. Seine Geburt wird zu einem äußerst erniedrigenden Ereignis, ein Bild größter Armut. Da ist für ihn kein Raum in der Herberge. Die hygienischen Bedingungen sind schrecklich. Nur ein Futtertrog in einem stinkenden Stall mitten unter dem Vieh. In eine solche Umgebung hinein wird der Herr der Herrlichkeit geboren. Weit unterhalb der Armutsgrenze. nur ein paar Windeln sind seine ganze Kleidung. Und seine äußere Erscheinung? Wenn wir den Herrn als Kind auf den Bildern sehen und wie er dargestellt wird, wie wir es ja oft in Kirchen finden, dann sehen wir doch stets ein hübsches Jesuskind in einer Krippe oder auch oft auf den Armen von Maria. Das aber ist unser menschliches Wunschbild. Aber was sagt die Schrift? In Wahrheit ist der Herr kein schöner Mensch. Er ist nicht das besungene, herzliebste Jesulein. Er ist auch nicht der holde Knabe im lockigen Haar. Er wird auch später nicht so smart aussehen, wie er im Jesusfilm gezeigt wird. Denn Jesaja sagt über sein Aussehen: Es werden sich viele an ihm ärgern, weil seine Gestalt hässlicher ist, denn die anderer Leute, und sein Ansehen, denn das der Menschenkinder. Er hatte keine Gestalt noch schöne. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Nichts, was bei der Ankunft Jesu vor den Augen der Menschen geschah, hatte etwas Schönes oder Sensationelles. Aber alles, was geschah, das geschah nach der Schrift der Propheten. Jesus Christus war ein hässlicher Mann. Er war so hässlich, dass man sich an ihm ärgerte. Und dennoch, da war eine ganz andere Schönheit. Die war nicht vor den Augen. Da war eine innere Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit des Sohnes Gottes vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Und Jesu Empfang in der Welt? Niemand war auf ihn vorbereitet. Es gab kein prunkvolles Willkommen für den Herrn der Herrlichkeit. Das Ereignis wurde von der Welt kaum wahrgenommen. Denn es war so ein unbedeutender gesellschaftlicher Vorgang. Seine Geburt geschah still und unbeachtet. Und sie ging unter in der Volkszählung, die durch den Kaiser Augustus angeordnet war. Und die Seinen hatten den Kopf mit anderen Dingen voll. Und Gott der Vater? Wir haben in der Textlesung eingangs gehört, was uns Lukas in der Schrift berichtet. Der Sohn des allmächtigen Gottes kommt vom Himmel zur Erde, aber Gott offenbart das nicht den Mächtigen der Welt. Auch nicht der politischen Führung oder den Reichen des Landes. König Herodes, der erfuhr davon, nur inoffiziellen, von Fremden und durch einen Umweg. Ja, Gott offenbarte es nicht einmal denen, die sich von Berufswegen dafür erwählt hielten. Nicht den Theologen, nicht den kirchlichen Würdenträgern, nicht den Hütern der Moral. Niemand wurde von ihm offiziell informiert. Das Ereignis, welches den Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit, ja der gesamten Schöpfung einleiten würde, das ging an der gesamten Elite des Landes vorbei. Aber zu wem ging der Herr? Er erwählte nur wenige, darunter einige von den Unedlen vor der Welt. Es gab da einige arme und verachtete Menschen aus der sozialen Unterschicht. Einfache, ungebildete und namenlose Hirten, nicht der Erwähnung wert. Zu ihnen kommt ein Engel des Herrn. Nachts, auf einem Feld, wenn die Welt schläft. Denn wir lesen, siehe, der Engel des Herrn trat zu ihnen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihnen. Nicht zu den Gelehrten und nicht zu den Starken, sondern zu den Verachteten und Törichten vor der Welt. Oh, wie ist diese göttliche Weise gegen unsere Eitelkeit? Ihnen verkündigte der Engel Gottes das Evangelium. Und nicht in mystischen Visionen, sondern nüchtern und klar. Denn die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und der Engel Gottes sagte: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das Wort Gottes nahm den Hirten die Furcht. Und an ihre Stelle, in die Stelle ihrer Angst, da trat Freude. Fürchte dich nicht. Das ist das Wesen des Evangeliums. Und der Engel verkündigte diesen Hirten Jesus Christus als den Heiland der Welt. Aber er verkündigte ihn Jesus Christus auch als den Herrn. Das ist sehr bedeutend. Denn der Herr ist Heiland, aber der Herr ist auch der Herr der Heerscharen. Und dann offenbart Gott diesen einfachen Menschen die Augen und ihnen wurde ein Blick in die unsichtbare Wirklichkeit gewährt. Und sie sahen und hörten den Lobpreis der himmlischen Heere des Herrn der Heerscharen. Sie sahen eine Herrlichkeit, die Fleisch und Blut gar nicht erkennen kann. Sie durften in ein Reich schauen, das nicht von dieser Welt ist. Und sie sahen eine Herrlichkeit, in der es die Not und die Angst dieser Welt nicht mehr gibt. Und so sagte der Engel mit meinen Worten: Er ist Christus der Herr, aber sein Zeichen ist keine irdische Pracht, sondern sein Kennzeichen ist Schwachheit und Niedrigkeit. Sein Haus ist kein Palast, sondern ein Stall. Seine Schlafstätte ist kein Bett, sondern ein Futtertrog. Sein Kleid ist nicht aus Purpur, sondern aus Windeln. Ein Stall für einen Herrscher, ein Futtertrog für einen König, Windeln als Gewand, armselige Niedrigkeit statt königliche Würde. Seine Gedanken sind nicht wie unsere Gedanken und seine Wege sind nicht wie unsere Wege. Und so erniedrigend, wie das Leben Jesu in einer Krippe begann, so sollte es sich fortsetzen. Für ihn war kein Raum in der Herberge und so war für ihn auch kein Raum im ganzen Land. Denn es war vorhanden, dass Herodes ihn suchte, um ihn umzubringen. Matthäus 2,13. Seine Eltern mussten mit ihm nach Ägypten fliehen. Und als er dann zurückkam in sein Eigentum und anfing zu predigen, da war für ihn kein Raum zum Wohnen, denn er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Für den Herrn war auch kein Raum im Hause seines Vaters. Denn was ein Bethaus sein sollte, das war zu einem Kaufhaus geworden. Dort kaufte und verkaufte man. Und vielleicht fragen wir uns hier, hat der Herr in unserem inneren Menschen noch Raum? Und wenn ja, sind es alle Räume? Oder ist es nur ein Gästezimmer für vorübergehende Aufenthalte im Gottesdienst? Oder ist es vielleicht nur ein Stall, weil wir sonst keinen Platz mehr für ihn haben und weil die anderen Räume in unserem Leben mit Essen und Trinken und Kaufen und Verkaufen voll sind? Oder die Frage, ist unsere Gemeinde noch ein Bethaus? Ein Ort, wo der Herr noch zu Wort kommt und wo sein Wort reichlich wohnt? Für den Heiland der Welt war kein Raum. Er konnte sich nicht frei bewegen, denn sie suchten ihn zu greifen. Für ihn war kein Raum zum Leben, denn sie ratschlagten, wie sie ihn töteten. Für ihn war auch kein Raum für Gnade, denn sie schrien allesamt, nicht diesen, sondern Barabbas. Für ihn war gar kein Raum unter den Seinen, denn sie riefen, weg, weg mit dem. Der Herr war bei den Seinen nicht vollkommen. Und so, nicht willkommen, Entschuldigung. Und so wie sein Geburtsort und sein Leben erniedrigend waren, so würde er einen noch viel niedrigeren Weg gehen müssen. Das war der allerunterste Weg. Schließlich wurde er so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg und dann wurde er hingerichtet. Was bedeutet das alles für uns heute? Die Erdenzeit Jesu ist vorbei. Er ist für uns geboren, er ist für uns gestorben, er ist für uns auferstanden. Durch Glauben an Jesus Christus sind wir erlöst. Und wenn wir wiedergeboren sind, dann sind wir Kinder Gottes geworden und gehören zum himmlischen Volk Gottes. Unser Glaube ist unsere Antwort auf das Gnadenangebot Gottes. Aber mit dieser Entscheidung beginnt der lebenslange Prozess des Glaubenslebens. Wir beginnen zu lernen, auf Jesu Stimme zu hören. Und darum ruft der Herr seinen Kindern zu, neigt eure Ohren zu mir und kommt her zu mir, so wird eure Seele leben. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund machen, dass ich euch gebe die gewissen Gnaden Davids. Neigt eure Ohren zu mir, sagt der Herr. Verneigen ist eine Körperbewegung von oben nach unten. Und wann immer wir uns herabneigen, verlieren wir an Höhe. Wenn wir also unseren Kopf zuvor hochgetragen haben und wir neigen uns, dann werden wir niedriger. Und wenn uns der Herr also zuruft, uns zu neigen, dann sagt er doch damit, dass wir oben stehen. Und wenn er uns rät, uns zu ihm zu neigen, dann sagt er damit, dass er unten steht. Doch der Herr ist allmächtig. Und Jesaja sagt von ihm, siehe, mein Knecht wird weislich tun und wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Er ist der Herr aller Herren und doch verachtet er niemand. Er ist hoch erhaben und doch ist er demütig. Er wohnt in der Höhe und schaut doch auf niemand von oben herab. Ganz im Gegenteil. Er wohnt in der Höhe, aber er wohnt auch in den demütigen und zerbrochenen Herzen. Jesaja 57. Er ist Majestät über Erde und aller Himmel Himmel und hatte doch die Größe, unsäglich niedrig zu werden. Ja, er wurde sogar so niedrig, dass er zum Allerverachtetsten und Unwertesten wurde. Jesaja gebraucht hier den Superlativ. Das sagt uns, kein Wesen wurde jemals so erniedrigt wie er. Und das bedeutet, der Herr selbst wurde zum Maßstab für Verachtung und Spott. Am tiefsten Punkt seines Daseins, als die Hölle über ihn hereinbrach, da offenbarte uns der Sohn Gottes seine wahre Herrlichkeit und seine göttliche Majestät und Allmacht. Und die ganze Schönheit, die ganze innere Schönheit seines Wesens erstrahlte gerade in dieser unsäglichen Niedrigkeit und Stille, mit der er uns, mit der sich unter uns Menschen erniedrigen ließ. Und mit der er auf seine Gerechtigkeit verzichtete und alle unsere Schuld auf sich nahm. die Schuld für das, was ihr getan haben und die Schuld für das, was ihr sind. Unfassbar seine Erhabenheit in seiner Demut. Unbegreiflich ist seine Niedrigkeit, mit der er unseren Hass gegen sich getragen hat und hat seinen Mund nicht aufgetan. Unser Fluchen hat er mit Segen beantwortet und unsere Sünden mit Vergebung und hat für uns Übeltäter gebetet. Jesaja 53. Kann man das verstehen? Stellt das unser Denken nicht völlig auf den Kopf? Aber Gottes Gedanken sind nicht wie unsere Gedanken. Wenn wir uns einmal die Zeit nehmen und die Größe seiner Niedrigkeit betrachten, dann muss es uns doch unmöglich werden, dass wir uns noch aufblasen. Und darum ist das Bild von der Niedrigkeit des Herrn ein Vorbild für uns, wenn er sagt: Neigt eure Ohren zu mir und kommt her zu mir. Wenn wir zu ihm wollen, dann müssen wir uns zu ihm herunterneigen. Wenn wir auf das Niveau unseres Herrn Jesus gelangen wollen, dann müssen wir erst mal lernen, so niedrig zu werden, wie er niedrig ist. Wenn wir zur königlicher Erhabenheit aufsteigen wollen, dann müssen wir zu seiner Demut hinabsteigen. Wenn wir leben wollen, dann müssen wir lernen zu sterben. Dann muss unser Herz so niedrig werden, wie sein Herz niedrig ist. Unser himmlischer Aufstieg geht nur über unseren irdischen Abstieg. Warum sonst die Taufe? Warum sonst das tägliche Kreuz? Darum ruft er uns zu: Neigt eure Ohren zu mir, so wird eure Seele leben. Und darum sagt er auch: Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Die göttliche Demut ist niedrig. Doch wenn wir niedrig wären, müssten wir dann noch Demut lernen? Der Herr sagt weiter: Denn ich will mit euch einen ewigen Bund machen. Sich zur Majestät Gottes zu neigen, ist die Voraussetzung für das Inkrafttreten seines ewigen Bundes. Und sein Bund beinhaltet die Gabe der gewissen Gnaden Davids. Aber was meint der Herr damit? Von Saul und David können wir etwas darüber lernen. David und Saul, beide waren Gesalbte des Herrn. Aber sowohl Saul als auch David hatten vor Gott schwer gesündigt. Dann ging der Richter Saul zu Samuel. Entschuldigung mal eben. Dann ging der Richter Samuel zu Saul und er warf das Licht Gottes auf dessen Sünde. Und dasselbe tat Nathan auch bei David. Saul antwortete Samuel und sagte: Ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Aber er neigte seine Ohren nicht wirklich zum Wort Gottes. Sein Sündenbekenntnis, das war nur eine Formsache. Sein Hauptanliegen, das war die Ehre vor den Menschen. Denn er sagte: Ich habe gesündigt, aber. Doch als Nathan zu David kommt und sagt: Du bist der Mann, da antwortet David und sagt: Ich habe gesündigt wider den Herrn. Da war kein Ja, aber. Da war ein Eingeständnis und ein Punkt. Wenn uns Gott für schuldig befindet, dann sind wir schuldig, ohne Wenn und Aber. Entschuldigungen und Beschönigungen oder Bedingungen offenbaren eigentlich nur, dass wir nicht wirklich verstanden haben. Und wir verstehen nicht wirklich, wenn wir uns unsere Ohren nicht zu ihm neigen. Saul bekannte mit den Lippen, aber er neigte sein Herz nicht wirklich zu Gott. Er suchte die Ehre vor den Menschen und die bekam er auch. Und an diesem Tag seines Triumphes, da gewann er die Welt. Aber er verlor seine ewige Herrlichkeit bei Gott. David hingegen erniedrigte sich und er neigte seine Ohren zum Wort Gottes und zu seiner Wahrheit. Und seine Seele blieb am Leben. Darum sagte Nathan zu ihm: So hat der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Wann immer wir unsere Ohren zu dem Wort seiner Wahrheit neigen, ohne Wenn und Aber, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von aller Untugend. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf, Sprüche 24. Und wenn er fällt, wird er nicht weggeworfen, denn der Herr hält ihn bei der Hand, Psalm 37. Denn das Kennzeichen des Gerechten ist nicht, dass er nicht fällt, sondern das Kennzeichen des Gerechten ist, dass er wieder aufstehen darf. Das sind die gewissen Gnaden Davids. Wir fehlen alle mannigfaltig, sagt Jakobus. Und darum spricht der Herr nicht nur von der gewissen Gnade Davids, sondern er spricht von den gewissen Gnaden Davids. Denn wir bedürfen seiner Gnade Tag für Tag. Und darum ist der neue Bund nicht nur Gnade, sondern es ist, wie Johannes sagt, wir nehmen aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Ja, Gottes Gnade ist sogar jeden Morgen neu. Doch die frohe Botschaft enthält noch viel mehr. Zu der gewissen Gnade Davids gehört nicht nur die Vergebung unserer Sünden, sondern David spricht auch von dem neuen gewissen Geist. Er ist das Licht und das neue, ewige Leben Gottes in uns. Die Vergebung unserer Sünden, das ist unsere Vergangenheit. Der neue gewisse Geist aber, das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Ewigkeit. Was wäre denn die Vergebung ohne das neue Wesen? Und was wäre das Evangelium ohne den Frieden Gottes? Das ist der Friede, das ist nicht der Friede, von dem die Welt redet. Denn die Welt kennt diesen Frieden gar nicht. Und darum kann sie ihn weder schaffen, noch kann sie ihn geben. Aber von diesem Frieden Gottes haben die Engel zu den Hirten geredet. Müssen wir nicht mit den Engeln einstimmen und sagen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Amen.